Namaste und guten Abend zum Wildlife Podcast Folge 12. Wir sprechen heute darüber, wer ist jetzt in dir? Und wir sind das Wildlife Tantra Institut Berlin. Mein Name ist Chono.
Und mein Name ist Tandana.
Dieser Podcast erscheint jeden Dienstag jetzt wieder nach der Winterpause. Hoffentlich immer pünktlich um 18 Uhr auf www.wildlifetantra.de/podcast und auf allen bekannten Podcast-Plattformen.
Wir kommen gerade von einem ganz intensiven und berührenden und ja, zauberhaften Meditationswochenende von unserem offenen Tantra-Training, das Level-2-Wochenende zum Thema Meditation. Wir waren im Seegut Blaue Blume, einem wunderbar zauberhaften Ort in der Uckermark. Und ja, möchten euch heute eine ganz spezielle Meditation vorstellen, die wir auch an dem Wochenende sehr oft praktiziert haben. Und die heißt Who is in?
Zum Beispiel Who is in? Man kennt sie auch unter dem Namen Enlightenment Intensive. Genau. Die kommt aus dem Osho-Feld, Ende der 60er Jahre in Pune entstanden, von einem Menschen namens Charles Berner. Genau. Der war Sprachwissenschaftler. Und für Leute, die es nicht wissen, also Pune war das Ashram, in dem Osho gewirkt hat, ne, der zu Lebzeiten die meiste Zeit noch Bhagwan genannt wurde. Und das Typische, das Besondere an diesem Pune-Ashram war, dass das sehr, also Pune liegt in Indien, in der Nähe von Bombay, aber es waren sehr viele westliche Leute, sehr viele Europäer, Amerikaner und so da und vor allem sehr viele moderne Therapeuten, so diese 60er, 68er Bewegung, Hippie-Bewegung und was da auch an neuen Therapieansätzen so passiert ist, das hat sich alles in Pune getroffen und geballt und zusammengeforscht und genau, diese ganze Osho-Bewegung ist sehr stark davon geprägt auch.
Ja, weil diese Menschen hatten das Gefühl, dass die herkömmlichen westlichen Therapiemethoden, die ja oft auch nur aus Sprechen bestehen, also aus verbaler Therapie, wenn man so will, dass die nicht so richtig wirksam waren. Und in Pune wurden halt viele Methoden entwickelt, die größere Erfahrens- oder Erlebnisräume geöffnet haben, zum Beispiel eben mit Methoden, den Körper einzusetzen, ne? Also so verschiedenste Körpertherapiemethoden, aber auch andere Methoden, die einfach durch ihre Intensität eine sehr große Erlebnistiefe hatten und ja, dadurch doch ziemlich intensive Transformationsprozesse auslösen konnten. Und ja, einer dieser Prozesse ist eben das Enlightenment Intensive. Das wird, wenn man in so eine klassische, ich sag mal, Therapiegruppe aus dem Osho-Feld geht, dauert das 10 bis 14 Tage und der Prozess geht morgens um 6 los und dauert bis um 24 Uhr.
Und macht man den ganzen Tag nichts anderes.
Und man macht den ganzen Tag nichts anderes, außer diesen Befragungsprozess sozusagen, schläft wenig, isst nur Diät, geht zwischendrin vielleicht mal schweigend spazieren. Genau, und es ist auch so ein Meditationsprozess, bei dem eigentlich die ganze Zeit auch geschwiegen wird. Und
also
ja,
in den Pausen.
Genau, in den Pausen, muss man wirklich dazu sagen. Ne?
Während des Meditationsprozesses wird die ganze Zeit gesprochen.
Wird nämlich ganz viel gesprochen wiederum, ja. Ne? Was ja auch so ein bisschen dem klassischen Bild von Meditation eigentlich so entgegensteht. Ne? Wo man ja sagt, okay, schweigende, stille Meditation, ne? Und die Gedanken zur Ruhe kommen lassen. Eigentlich ist diese Meditation fast genau das Gegenteil.
Ja, ich wollte es auch nochmal unterstreichen. Was also das Besondere eben an diesem Pune-Feld ist, dass diese Begegnung von Ost und West, das heißt, dass diese ganzen fernöstlichen asiatischen Traditionen, Heiltraditionen eben mit Meditation und was so aus dem Buddhismus kommt, aus dem Hinduismus kommt, sich mischt mit dem westlichen Wissen, naturwissenschaftlichen, rationalen Ansatz von Therapie. Also es war wirklich ein großer Hexenkessel, wo damals zu der Zeit noch sehr unterschiedliche Ansätze, das menschliche Dasein zu verstehen und zu optimieren und ein glückliches Leben zu finden, sich begegnet sind und miteinander verwoben wurden.
Ja, und wo auch vor allen Dingen viel experimentiert worden ist. Also das waren Menschen, die wollten irgendwie in eine neue, in eine andere Zeit aufbrechen und diese ganzen vielen Verbote oder Regeln, die es auch so in den klassischen Therapieansätzen gibt, die wurden da auch teilweise krass über den Haufen geschmissen. Da gab es echt Encounter-Gruppen, da haben die Therapeuten mitgevögelt, würde man heute natürlich denken, um Gottes Willen, ne? Aber die haben einfach alles ausprobiert und deswegen, ja, da sind wirklich auch tolle Sachen rausgekommen, die haben sich wirklich getraut, auch Grenzen zu überschreiten, Neuland zu betreten und einfach versucht, den Menschen ganzheitlich nochmal ja, neu und tiefer zu verstehen, wie auch so ein Heilungsprozess in Gang kommt und wie der Mensch authentisch und lebendig wird.
Ja, deswegen ist der Osho auch so eine wichtige Figur im Neo-Tantra, auf die wir uns auch sehr viel beziehen. Und von wir machen ja viele Osho-Meditationen oder Sachen aus diesem Puna-Feld auch im Wildlife-Tantra, einfach weil da wurde auch viel mit freier Sexualität experimentiert und eben auch in diesem Mischumfeld von Therapie und Meditation auch mit Sexualität experimentiert. Und das ist einfach...
Ja, und es ist auch so, dass dieser körperbetonte Ansatz, den wir ja auch haben, ja, wir sagen ja auch, raus aus dem Kopf, rein in den Körper, und wir machen ja viele Bewegungsmeditationen, den Active Body Scan, und dieses Verkörpern, das ist eigentlich was, was da so seinen Ansatzpunkt genommen hat und was ja heute ist das ja nahezu komplett in westliche Therapieform integriert.
Genau, und ich finde es gerade trotzdem nochmal, ist mir wichtig an der Stelle zu sagen, wir sind kein Osho-Institut in dem Sinne. Osho ist für uns trotzdem nur einer von, also zwar ein sehr wichtiger und sehr prägender, trotzdem gibt es auch viele andere Meister, die uns inspirieren und die, über die wir manchmal sprechen, aber das Who is In kommt jetzt mal aus dem Puna-Feld, aber es kommt auch nicht von Osho, wie gesagt, sondern der das entwickelt hat, der heißt Charles Berner, aber hat das da in dem Kontext entwickelt.
Ja. Naja, jedenfalls hatten wir jetzt nur ein Wochenende Zeit. Wir haben jetzt keinen 14-tägigen Meditationskurs gemacht, so als Komplettretreat. Und wir haben trotzdem am Wochenende auch im Rahmen des Themas Meditation, ja, Meditation in unserem Wildlife Tantra, haben wir sehr viel Who is In gemacht. Und ja, es war eine sehr intensive Meditationserfahrung für viele Teilnehmer. Die sind darüber sehr gut in die Stille gekommen. Und viele haben auch gesagt, dass sie ja, sich selber klarer fühlen, dass sie ganz andere neue Seiten in sich entdecken konnten. Ja, also dieses Who is In ist einfach wirklich ein starkes Transformationsinstrument.
Ja. Sollen wir vielleicht jetzt mal erklären, wie es funktioniert?
Genau.
Genau. Also das Who is In ist so, klassischerweise sitzen sich zwei Menschen gegenüber. Wobei du auch das alleine machen kannst, dir als Gegenüber einen Spiegel nehmen kannst, was interessant ist, oder einen Gegenstand. Also wenn sich klassisch zwei Menschen gegenüberstehen, dann hat eine die Rolle des Sprechenden und eine die Rolle des Lauschenden oder der Lauschenden. Und du hast dann klassischerweise 5 Minuten Zeit pro Person. Kann man natürlich auch andere Zeiten nehmen, aber so haben wir es gemacht. Und in diesen 5 Minuten tut also der, am Anfang stellt der Lauschende die Frage, sag mir, wer ist jetzt in dir? Es gibt Variationen davon.
Genau, man kann auch sagen, sage mir, wer du bist. So ist es ursprünglich gemacht worden. Und es gibt dann aber auch sowieso Abweichungen davon, denn wenn man da tiefer in den Prozess eintaucht, bekommen die Menschen auch manchmal andere Fragen dann später.
Ja, genau. Wir haben es jetzt beschränkt auf diese Frage, die ist weil die für unsere Zwecke wirklich sehr zielführend ist und sehr sinnhaft ist für den Prozess. Sag mir, wer ist jetzt in dir? Und die Antwort dazu, wenn derjenige, der spricht, beginnt jeden Satz mit der Formulierung in mir, also männlich in meinem Fall wäre, in mir ist einer der.
Oder ich sage dann, in mir ist eine die. Und dann bringe ich den Satz zu Ende. Also ich könnte jetzt hier sagen, ja, in mir ist eine, die gerade, ich beschreibe jetzt, was ich gerade wahrnehme. Ne? Ich sage, in mir ist eine, die gerade etwas Schmerz am Rücken fühlt. In mir ist eine, die gerade ein bisschen unsicher ist. In mir ist eine, die gerade etwas Alkohol riecht. Und so würde ich einfach weitergehen und beschreiben von Moment zu Moment, was in mir auftaucht. Das bringe ich einfach wie so ein Außenlautsprecher nach draußen. Immer mit dieser Formulierung vorneweg.
Ich hätte jetzt sogar mit den noch offensichtlicheren Sachen angefangen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, in mir ist einer, der nimmt gerade einen Podcast auf. In mir ist einer, der redet gerade und versucht, das Who's In zu erklären. In mir ist einer, der sucht ein bisschen nach den richtigen Worten. Also es geht wirklich sehr stark um dieses Here and Now. Hier und jetzt, was passiert gerade in dir?
Und es können eben körperliche Empfindungen sein. Das kann aber auch sein, was du eben tatsächlich im Raum wahrnimmst, was du gerade machst. Und es ist natürlich aber auch der ganze Bereich der Gedanken, der Empfindungen und Gefühle ist natürlich mit eingeschlossen. Und es kann auch sein, dass du gerade nichts wahrnimmst, dass du gerade einfach nur Stille in dir spürst. Dann sagst du halt dann auch, in mir ist eine, die gerade eine große Stille wahrnimmt oder sowas. Also du drückst, versuchst einfach immer genau das auszudrücken, was in dir ist, mit diesem kleinen Vorsatz. Und dieser Vorsatz, der macht halt was.
Ja, und es ist nicht nur der Vorsatz, sondern es ist auch schon wichtig, finde ich, dass der Satz, der folgt, auch in der dritten Person bleibt.
Genau.
Also du sprichst über dich selbst in der dritten Person und das ist ein sehr wichtiger Perspektivwechsel. Um den geht es nämlich im Kern dieser Meditation. Also, dass du eben, also wer sich ein bisschen auskennt mit Meditation, hat es schon erraten, es geht natürlich darum, rauszugehen aus der Identifikation mit deinem Erleben. Das heißt, in diese Metaperspektive zu finden und vor allem aber auch, wie gesagt, der Bönner war Kommunikationswissenschaftler. Also wirklich ein interessanter Aspekt ist eben, dass du deine gewöhnlichen Sprachmuster durchbrichst. Normalerweise sprichst du in der ersten Person von dir und würdest nicht immer denselben Satzanfang benutzen. Und dadurch durchbrichst du auch deine herkömmlichen Denkmuster.
Ja, und der nächste Punkt ist der, das ist ja eine Meditation, das heißt auch, ich versuche schon wirklich in dieser meditativen, stillen und aufmerksamen Haltung in mich hineinzuschauen und auch wahrhaftig zu sprechen. Also was halt auch passiert ist, dass eine ganz andere Art von Kommunikation, weiß ich gar nicht, ob man es so nennen kann, aber von Begegnung entsteht dadurch, dass sich jeder wahrhaftig zeigt. Ne? Denn natürlich geht es ein Stück weit darum, dass ich dass die Wahrheit, ne, die in dem Moment aufsteigt, dass die eben nach draußen gelangt. Und auf die Weise kommt es eben auch dazu, dass wir sehr wahr sprechen. Wahrer auf jeden Fall, als wenn wir uns so zum Smalltalk treffen oder sonst irgendwie miteinander reden, wo wir uns oft auch verstecken oder einfach so in den Kopf kommen und ihr wisst ja, wie wir alle so reden. Genau, und das ist wirklich ein extremer Unterschied zu dem Hohes In, wo es drum geht. Versuch einfach mal wirklich aus deiner Tiefe, aus deiner Wahrheit, aus deiner Essenz, wie wir auch gerne sagen, herauszusprechen. Was ist wirklich jetzt?
Ja, genau, ich finde es halt auch interessant, es geht gar nicht darum, das muss auch nicht, das muss auch nicht besonders tiefgründig sein. Sondern ich finde es wirklich gut, auch einfach erstmal die Dinge zu benennen, die da sind, unabhängig davon, ob du sie jetzt banal findest oder nicht. Es hat übrigens viel Ähnlichkeit mit der Technik der Radical Honesty, radikale Ehrlichkeit. Da bemüht man sich auch, in einer ähnlichen Weise zu sprechen. Also wirklich, oder eben das Stichwort, was du vorhin gesagt hast, Außenlautsprecher. Also wirklich zu üben, einfach. Also der Außenlautsprecher, der gibt quasi, das Modell vom Außenlautsprecher, das besagt, dass es dein Mund ein Lautsprecher ist, der vollautomatisch alles wiedergibt, was im Inneren passiert, ohne zu filtern.
Genau. Sozusagen. Genau, die Idee ist eben die, dass du tatsächlich halt vielleicht auch Dinge aussprichst, die unangenehm sind, die auch schambesetzt sind oder die du dich sonst vielleicht einfach nicht traust auszusprechen. Und dieses Aussprechen allein ist schon ein sehr heilsames Moment und befreit uns, weil wir einfach das, was so in uns brodelt oder ja, Dinge, mit denen wir auch so im Unrein sind, die aufsteigen in dem Moment, ne? Du kannst sie einfach alle ausdrücken und allein das, ja, löst Spannung, ne? Aussprechen ist letztendlich in der Regel meistens gut, ne? Wenn wir so auf irgendwas sitzen zum Beispiel. Genau, also du darfst alles aussprechen, was da ist.
Ja, da fällt mir auch ein formaler Aspekt ein, der noch ganz wichtig ist. Und zwar der Mensch, der zuhört, der reagiert überhaupt nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich, das sichert diesen Raum. Ja? Du kannst dich darauf verlassen, egal was du sagst, da kommt jetzt keine Reaktion, da kommt keine Bewertung, da wird keine Augenbraue gehoben, da wird nicht gelacht, gar nichts. Sondern dieser Mensch sitzt da wie ein Buddha, haben wir immer gesagt. Also quasi wie versteinert, aber doch lebendig. Doch, also, ne, du hast eine Körperhaltung von, ich höre dir zu, ich bin da. Du strahlst Präsenz aus, du hältst den Raum für den anderen und du sicherst den Raum dadurch, dass du nicht reagierst.
Ja, und du lässt dich halt auch vor allen Dingen nicht mitreißen von dem, was der andere da sagt, ne, indem du eben... ja, was wir auch bemerkt haben, einige Kursteilnehmer bei uns doch immer wieder gemacht haben, indem du nickst oder lächelst oder doch irgendwie eine Reaktion zeigst. Eigentlich geht es darum, wie Tono gerade gesagt hat, wirklich ja, den Buddha zu verkörpern. Und ein Teilnehmer hat den Unterschied auch sehr schön beschrieben. Der hatte nämlich ersten Gegenüber, was so mitgegangen ist, ne? Und dann hatte er jemanden, der hat wirklich einfach nicht mit der Wimper gezuckt. Und das ist wirklich da ist ein großer Unterschied dazwischen. Ja. Ja. Und natürlich, wenn jemand wirklich so als dir als Buddha gegenübersetzt, stärkt das halt auch meinen eigenen Anteil von Zeuge sein, ne? Von Zeugenschaft. Der wird einfach dadurch ja, gestärkt, ne? durch dieses Gegenüber. Das heißt, das Gegenüber hilft dann umso mehr bei der Meditation, ne? Beim genau. Aussprechen des Wahrhaftigen.
Wir spiegeln das ja automatisch, diesem Gegenüber auch. Ne? Das heißt, wir werden selber auch, kommen auch in diese Buddha-Haltung innerlich. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Jetzt, wo du es gerade sagst, fällt mir das erst auf. Ja, genau, das ist also essentiell wichtig. Und ja, lass uns mal ein bisschen drüber sprechen, wofür diese Meditation nützlich ist, wofür, also das ist ja auch ein Werkzeug auch.
Ja, ne? Genau.
Es ist also einfach natürlich erstmal im klassischen Sinne von Meditation, das haben auch viele jetzt in der Gruppe, in den Feedbackrunden später noch gesagt, dass es unheimlich den Geist reinigt und beruhigt. Ne? Einer hat irgendwie in der Abschlussrunde gesagt, ach, ich glaube, ich stelle mir jetzt jeden Tag mal einen Wecker auf eine Viertelstunde und mache das für mich selber, damit mein Kopf wieder leer ist.
Ja, also was es halt macht, ist, wir wollen ja eigentlich meistens in der Meditation Ruhe und Stille finden und das Gedankenkreisen, das Gedankenkarussell, die zwanghaften Gedanken, den Affengeist loswerden. Und es gibt ja auch zig Methoden, wie wir es loswerden könnten, die meistens meiner Ansicht nach nicht funktionieren.
Oder schwierig sind.
Und in dieser Methode tust du es ganz, ganz annehmen, dass es da ist und du sprichst es aus, aber quasi mit dieser Distanz. Und dadurch kannst du es eben loswerden, indem du es einfach aussprichst. Ne? Also es hat dann sozusagen dieser Gedanke oder diese Energie, wenn man so will, hat dann das Licht der Welt erblickt. Ja, und damit ist er in der Regel auch zufrieden. Ja, wir haben diese vielen Sachen, die wir in uns tragen, die streben schon danach,
in die Welt zu gehen,
in die Welt zu gehen und einen Ausdruck zu finden, eine Form zu finden, ja, so aus dem Urgrund des Seins aufzusteigen und sich zu wirken in der Welt auch, ja. Ne? Und ja, und wir sprechen den Gedanken, wir sprechen es dann quasi so in der dritten Person aus und dadurch, wie soll ich sagen, verliert es irgendwie oft auch so diese emotionale Dringlichkeit schon mal und es ist ausgesprochen und wir finden Frieden.
Ja. Es ist hilfreich für die Methode auch wirklich kurze Sätze zu machen. Also wir haben so ein bisschen dazu gehört, wie es in der Gruppe gelaufen ist. Da gab es schon manchmal so einige Kandidaten, die hatten so eine auffällige Ausweichstrategie, dass sie diesen Satzanfang einmal gemacht haben und dann haben sie 5 Minuten lang einen Schachtelsatz gebaut. Und das hat nicht denselben Effekt, als wenn du wirklich nur, am besten radikal wärst, du machst wirklich nur Hauptsätze.
Ja, und ich finde das eigentlich auch wirklich wichtig, weil natürlich will unser Geist ausweichen. Natürlich wollen wir, will unser Vernunftgehirn irgendwie, gerne, wie soll ich sagen, dieser Tiefe, dieser Wahrheit auch gerne ausweichen, die in uns ist. Ne? Und natürlich fallen uns dann zum Beispiel ganz wichtige und intensive Erlebnisse aus unserer Vergangenheit ein. Und manche Leute haben die dann auch irgendwie kurz unterbrochen von diesen Satzanfängen, ausführlichst erzählt irgendwie. Und ja, ich finde, das ist echt so eine Grenze. Ne? Also es geht darum, was ist jetzt? Jetzt. Ja. Und klar kann es sein, dass dich jetzt eine Erinnerung streift. Ne? Aber eigentlich
oder gerade eine große philosophische Idee.
Ja, das passiert, klar. Und trotzdem geht es immer wieder wirklich darum, was ist wirklich jetzt gerade in mir.
Ein formaler Aspekt, den wir auch noch nicht erklärt haben, ist der, als Gegenüber, also was manchmal im Who's In auch passiert, ist, dass während der Sprechende, die Sprechende da sitzt und die Gedanken die Worte aufsteigen lässt, irgendwann vergisst, sie auszusprechen und in Gedanken sich verliert. Und dann kann der Zuhörende die Frage nochmal wiederholen zur Erinnerung. Also wenn dann mal so 15, 20 Sekunden nichts mehr kommt oder 30, dann einfach die Frage noch genauso nochmal stellen. Sag mir, wer ist jetzt in dir, um den Menschen zu erinnern, dass er wieder anfängt zu sprechen.
Ja.
Genau, das ist auch Teil der Methode noch.
Ja, wir waren ja gerade dabei, so ein bisschen das Wofür zu erklären oder zu erläutern.
Ja.
Und ich finde, für mich ist einer der wesentlichen Aspekte, dass wir von Moment zu Moment ja jemand anders sind. Das kann man in dieser Meditation wirklich sehr gut erfahren. Ja, da steigt so ein Gedanke auf, der hat dann auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, emotionalen Gehalt. Ich spreche ihn aus und ich lausche wieder und dann kommt was anderes und was anderes und was anderes. Ja. Sorry, kurz mal husten. Und ja, und so reiht sich das aneinander. Und mit der Zeit erkennt man irgendwie, finde ich, sehr gut, wir sind fluide Persönlichkeiten. Ja, es ist jeden Moment was anderes in unserem Geist. Und da merkt man irgendwie nach einiger Zeit deutlich, das ist einfach nur, wie soll ich sagen, eine Schicht von Äußerlichkeit auf eine gewisse Weise nur. Und dahinter ist irgendwo der Urgrund des Seins, sage ich jetzt einfach mal so, der ist einfach da.
Ja.
Und dann ist mal hier Theater, mal da Konzert, dann zwitschert es mal von hinten und dann reißt uns das ein bisschen weg und dieses und jenes. So. Und, aber irgendwie so hinten ist diese leere Leinwand oder irgendwas, ne? Der Beobachter, der Zeuge, der das alles wahrnimmt. Und irgendwie dadurch, dass wir uns diesem Theater, sage ich jetzt, ich meine es nicht abfällig, ne, aber so, es ist in gewissem Sinne ein Theater, ne, indem wir uns diesem Theater so zuwenden, erstaunlicherweise, ne, wird gerade dieser andere Aspekt, nämlich dieses Sein zu spüren, also dieses formlose, große Etwas, ne, was in uns ist, was um uns herum ist, was wir dann dadurch viel stärker fühlen. Und ja, also das Reden führt in die Stille.
Ja. Fluide Persönlichkeit. Auch so im Gegensatz zur Identität irgendwie. Ne? Also was ich sehr deutlich erinnere, als ich diesen Who's-In-Prozess das erste Mal selber als Teilnehmer gemacht habe, wie sich so diese Persönlichkeit, mit der ich mich identifiziere, die ich so dieses stolze, das bin ich, ja, das löst sich so, das zerfällt so in diesem Prozess mit der Zeit. Es hat sich bei mir, und das haben auch einige andere damals in der Gruppe ähnlich erlebt, erzählt, es zeigt sich am Anfang erstmal in Form von so Redundanzen. Du fängst, viele fangen am Anfang an so immer so, ja, sozusagen die Sachen auszusprechen, die halt typisch für sie sind. So, ne? Und dann irgendwann nervt es einen selber total, dass man genau. So, dass man sich dauernd wiederholt.
Genau, das kann ich echt bestätigen.
Ja.
Ich habe auch gerade so an meinen Hohes in Zeiten zurückgedacht und genau, am Anfang war ich noch ganz stolz, so bestimmte Sachen so zu erkennen in mir, so bestimmte ja, Dinge wahrzunehmen und die dann auszusprechen. Und beim, weiß ich nicht, 10. Mal dann war es schon irgendwie, ja, okay, in mir ist eine, die bemerkt, dass sie das schon mal gesagt hat. Hm. Und tatsächlich, je länger wir das gemacht haben,
ja.
Wie du sagst, es zerfällt, beziehungsweise es wird, bei mir war es so, es wird immer unwichtiger.
Ja, und es wird auch absurd irgendwann.
Es wird absurd, genau. Ja. Es verliert so völlig seinen emotionalen Gehalt. Also bei mir war es so, es hat ja. so egal, was ich gesagt habe, es hatte am Schluss, es hatte nichts mehr Ladung. Die Ladung ja. war weg von den ganzen Sachen. Es war auch so egal.
Genau.
Irgendwann war es egal, ob ich es hier ausgesprochen habe oder nicht.
Ja, und wir sind das oft so gewohnt, wenn wir ein Gegenüber haben, dass wir uns halt gut präsentieren möchten. So, ne? Und jeder Mensch hat in sich so ein Bild, wie er gerne gesehen werden möchte. Ne? Und es ist halt auch diese radikal ehrliche Komponente. Also selbst, ich sag mal, da könnte man ja auch mogeln sozusagen. Ne? Dass man am Anfang eben nicht ehrlich ist, sondern die meisten können gar nicht radikal ehrlich sein, wenn sie damit anfangen. Das geht aber relativ schnell. Wir haben das ja jetzt in unserer Gruppe den Prozess nicht so radikal gemacht, wie er im Original gedacht ist, ne? Sondern wir haben zwischendurch immer andere Meditationen auch gemacht und dann das Who is In war so das Rahmenprogramm, da sind wir immer wieder zu zurückgekehrt und das hat auch super funktioniert. Das hat denselben Effekt, dass die Leute irgendwann ihre Fassaden fallen lassen, auch vor sich selbst. Das ist auch, du verhältst diese Fassade ja auch vor dir selber aufrecht.
Genau, ne? Genau. Und das liegt meiner Meinung nach daran, weil sich dieses Wahrsprechen so befreiend anfühlt.
Ja.
Und du merkst, also entlastend. Mir geht es zumindest so, ja, entlastend. Ich merke es ja selber, ja, wenn ich da was ausspreche, was ich irgendwie so aus den Tiefen meiner Seele hochhole und wie soll ich sagen, ich überwinde so diese Schranke und sage das einfach, das ist so befreiend. Und unser Meditationswochenende heißt ja auch Stille, Freiheit, Ekstase.
Und das ist die Freiheit, ne?
Und das ist eigentlich auch die echte Freiheit, die dabei gefunden wird.
Ja, weil die diese Zwänge so gehen lässt.
Ja, ja genau. Es wird. Ich finde, es setzt so ein Umdenken ein. Ne? Wie gesagt, normalerweise, wie du sagst, wir wollen uns gut präsentieren oder. Ja, keine Ahnung, Aufmerksamkeit erregen mit unseren Themen, mit unseren Geschichten.
Ja, die Geschichten, genau.
Die Geschichten. Die ich meine, ja, was erzählen wir uns zum Beispiel beim Essen im Tantra-Workshop? Alles für Geschichten. Also da könnten wir einen extra Podcast drüber machen.
Also es ist geradezu, glaube ich, eine Sitcom, wenn du vergleichst, was die Leute im Who's In erzählen und was sie später beim Essen erzählen.
Genau,
Ja,
aber liebe Teilnehmer, wir wollen jetzt auch überhaupt nicht über euch lästern.
Nein.
Also darum geht es wirklich nicht.
Ihr wart auch nicht gemeint. Also ich könnte genauso die Gruppe, in der wir das früher gemacht haben. Oder
auch
so.
In meiner eigenen Gruppe.
In jeder Who's In
Gruppe. Genau.
Das ist ganz menschlich, ganz normal.
Genau.
Und bemerkenswert.
Ja, genau. Aber dieses Moment, dass das Wahrsprechen befreit und uns von der Last dieser Gedanken irgendwie erlöst. Und dadurch, dass wir es auch so wahrnehmen, dass wir wirklich Zeit haben, das wahrzunehmen, was es eigentlich mit uns auch macht, ja, dadurch, dass die Stille da ist und der Raum, wirkt es in uns.
Ja.
Also es wirkt nach außen und auch irgendwie nach innen.
Ja, genau. Ich habe heute Morgen auch jetzt so in Vorbereitung auf den Podcast. Ich habe mich da ja nochmal erinnert, dass ein Teilnehmer meinte, er will das jetzt alleine machen und habe ich das heute Morgen auch mal alleine versucht. Ich hatte das nämlich bisher auch noch nie alleine gemacht und habe überlegt, was für ein Setting ist gut, muss man das überhaupt laut aussprechen, wenn man es alleine macht oder nicht, braucht es ein Gegenüber, kann ich es einfach in den leeren Raum machen, brauche ich einen Spiegel und habe so verschiedene Varianten durchprobiert und habe also erstmal festgestellt, wie du vorhin auch schon gesagt hast, dass es sehr wesentlich ist, was du für ein Gegenüber hast. Das haben wir auch in den Feedbackrunden in der Gruppe gehört und das haben wir auch beobachtet, dass die Leute teilweise ganz anders gesprochen haben, zum Beispiel je nachdem, ob sie gleichgeschlechtlich oder gegengeschlechtliches Gegenüber hatten oder genau. Und ich habe also auf jeden Fall festgestellt, ich würde sagen, auch wenn du es alleine machst, ist es essentiell wichtig, dass du es laut aussprichst. Zumindest geht es mir so, wenn ich es nur in Gedanken mache, dann wird es ganz schnell matschig, neblig. Dann hat es überhaupt, die haben die Worte überhaupt nicht diese Klarheit und man driftet oder ich drifte dann ganz schnell weg in meine ursprünglichen Gedankenmuster und es funktioniert nicht. Von meiner Meinung nach ist es essentiell wichtig, es laut auszusprechen, wenn du es alleine machen möchtest. Und ich habe festgestellt, dass es auch mit dem Spiegel ist es hochinteressant. Aber was mit dem Spiegel mir passiert zumindest, ist, dass dann diese ganzen Spiegelthemen halt erstmal auftauchen. Ja, wie sehe ich aus? Was fühle ich, wenn ich mich selber im Spiegel sehe? Wie finde ich meinen Körper und so? Ist auch ein sehr heilsamer Prozess, mit sich im Spiegel ruhig Sinn zu machen. Hat aber ein Thema dadurch.
Ja, genau. Genau. Was ich halt auch sehr wesentlich finde an diesem hohes Inn oder, naja, wie soll ich sagen, einen echt interessanten Aspekt ist, dass ich glaube, wir sind immer Wesen in Begegnung. Es gibt immer einen Kontext. Und wir, die Anteile unserer Person oder die Energien, die uns in uns auftauchen, die sind auch vom Kontext abhängig. Aber das liegt einfach daran, weil wir Wesen in Beziehung sind. Und ja, und so ist natürlich auch im Detail sicherlich ist es ein großer Unterschied, wer da vor mir sitzt, mit wem ich es mache oder mache ich es mit der Wand, mit dem Spiegel. Ja, das gibt immer eine andere Nuance, eine andere Färbung. Und das finde ich halt auch interessant im Hinblick darauf, ja, wer sind wir denn nun wirklich? Dass es auch da so eine mehr oder weniger große Fluidität gibt. Ja. Wir sind einfach nicht ein fest umrissenes, klares Wesen, sondern wir verändern uns je nachdem, was uns gerade auch umgibt. Wir sind mal ja, mehr oder weniger selbstbewusst, mehr oder weniger gefühlvoll. Ja, das hängt mit unserer Umgebung zusammen und ich finde das einfach mehr oder weniger eine Tatsache, die man irgendwie auch anerkennen sollte, weil wir soziale Wesen sind,
genau.
Sind wir einfach so unterschiedlich und reagieren auf unsere Umgebung.
Ja, es gibt ja auch zum Beispiel diese Modelle von Persönlichkeitsanteilen. Ne, gibt es verschiedene psychologische Modelle. So, und das du kannst im hohes Inn zum Beispiel auch einfach merken, okay, welcher Teil von mir ist jetzt gerade am Steuer? Ne, wer ist jetzt gerade dominant? Allein, dass du das bemerken kannst durch die hohes Inn-Praxis, ist ein gutes Training, weil du einfach übst, es auch in anderen Situationen zu bemerken.
Ja, und vor allem auch in Situationen, wo du von Gefühlen überschwemmt wirst. Also auch solche Sachen wie zum Beispiel, wenn du Angstzustände hast, ist es wirklich auch ein guter Weg, da so in diese dritte Person zu gehen, in dieses, ja, in mir ist eine, die hat gerade Angst. Und was ich daran ja irgendwie ganz wesentlich finde, das ist, ja, also klar, ich beobachte mich in dieser dritten Person, die ist aktiv, so. Und ich finde es eigentlich wichtig, dass ich trotzdem fühle ich das Gefühl.
Ja.
Also meine Idee dazu ist, dass ich mich eigentlich nicht von dem Gefühl, dass es nicht darum geht, mich von dem Gefühl abzuschneiden, sondern quasi, ich fühle das Gefühl und zusätzlich aktiviere ich diese beobachtende Instanz in mir.
Ja, und das Tolle ist, diese beobachtende Instanz, die weiß halt, okay, das Gefühl ist stark und ich bin noch mehr, ich bin nicht nur dieses Gefühl.
Genau, ich bin viel mehr, mein Gefäß ist viel größer. Ne? Da ist so ein, wenn man das mal wirklich mal mit so einer großen Flasche vergleicht, ja, da ist an der einen Stelle ist die ein bisschen mit Angst gefüllt, an der nächsten Stelle ist die mit Neugier gefüllt, an der dritten Stelle, da schlägt dein wildes Herz, da gibt es noch ein bisschen Müdigkeit, Gesundheit, sonst was. Und das alles ist in dieser großen Flasche drin, in diesem großen Gefäß, was du bist. Und
ja.
Mal wird das eine wie soll ich sagen, kommt mehr in den Vordergrund äußert Energie und mal dann das andere.
Genau. Und in diesem, also aus, vor allem finde ich aus diesen Gründen, finde ich auch das Hohes Inn eine ganz tolle Variante für das Zwiegespräch bei Paaren. Also, ich würde sagen, ich würde jetzt nicht ausschließlich Hohes Inn machen, aber immer mal wieder. Gerade auch, wenn es um emotionale Themen geht. Also Voraussetzung natürlich, wenn ihr das als Paar machen wollt, ist mal die wichtigste Voraussetzung ist, dass ihr da beide gleichermaßen Bock drauf habt, diese Technik zu nutzen. Dass es euch beide neugierig macht, okay, was passiert mit unserer Beziehung, wenn wir in dieser Weise wahr sprechen und uns auch in dieser Weise dienen. Das ist nämlich auch ein ganz starker Aspekt davon ist, dass der zuhörende Partner in diese Buddha-Haltung geht, während er präsentiert bekommt, was wirklich in dem anderen passiert. Was vielleicht auch teilweise schwer zu hören ist oder so. Ne? Aber diese Buddha-Haltung zu üben, unser Buch heißt ja auch die Buddha-Beziehung übrigens, ne? Da, zu diesen Partnerthemen. Wobei wir da jetzt nicht über das Who's In geschrieben haben, weil wir die Idee damals noch nicht hatten, dass man das nutzen könnte. Aber dieser Aspekt, das ist genau der, den wir auch meinen in dem Buch. Ja? Dass du dieses erstmal einfach annehmen, was ist. Also du gehst bewusst in diese Rolle und hörst diese ganze Wahrheit und du hörst sie in der dritten Person. Das heißt, der Mensch, der da das präsentiert, ist jetzt auch nicht voll am Ausflippen und voll in seinem Film gefangen. Und das passiert uns ja oft in Beziehungen, dass wir so im Film sind irgendwie, ne? Dass wir so wenn die Verlustangst sich zeigt irgendwie, ne, dann wird das zur Raserei und so, was für emotionalen Zuständen wir dann teilweise gefangen sind. Und das Who's In, hattest du ja gerade eingangs schon gesagt, je länger man das macht, irgendwann ist die ganze Ladung weg. So, ne? Das heißt, wenn man das als Paar macht, eine gute Idee vielleicht das erstmal zu üben, wenn es jetzt gerade noch nicht kocht, so, ne, dass ihr erstmal mit der Methode überhaupt vertraut seid und erstmal in einem ungefährlichen Kontext erstmal erlebt, wie schön das ist, das zu tun. Es ist auch einfach ein schönes Ritual. Es ist auch toll, als wenn du da sitzt und deinen Liebsten oder deine Liebste siehst und hörst, wie sie so spricht und du bist einfach Buddha. Das geht auch total schön ins Herz. Dieser Mensch, der kommt dir immer näher. Es entsteht ganz viel Nähe aus diesem Wahrsprechen. So, selbst wenn es erstmal nur banale Sachen sind, selbst wenn es noch nicht um wirklich schlimme Themen geht, kann das die Beziehung schon unheimlich stärken. Was wir nämlich auch schon bei unseren Teilnehmern gesehen haben. Also der Kontext in dem Seminar, vielleicht nochmal eingeworfen, war ja so, dass wir schon gleich, also Freitagabend ging es los und ab Samstagmorgen war Schweigen angesagt. Ja, das heißt, wir haben den Menschen im Prinzip verboten in der Gruppe, dass sie sich ganz normal besser kennenlernen noch in Gesprächen. Und trotzdem, und ganz viele haben das gesagt, wow, ich kenne alle schon.
Ja, so. Genau. Die haben sich irgendwie über das Who's In irgendwie auch kennengelernt.
Und zwar noch viel schneller und viel gründlicher, ja, und als im Smalltalk.
Genau, und das ist eben die Sache, ne? Wenn wir normalerweise sprechen, gibt es sehr viel Ablenkung, sehr viel Präsentation. Wir versuchen, andere da von uns einzunehmen und ne, da wendet jeder so seine Strategien irgendwie an und das sind eigentlich alles Umwege letztendlich, ne? Und letztendlich geht es darum, wir möchten gehört werden auch mit dem, was wir sagen, und wir möchten ausdrücken, was in uns ist, und ja, da ist das Who's In einfach so pur, weil diese ganzen Ablenkungsmanöver, die, ja, ich weiß nicht, ob sie, ich denke oft, sie sind eigentlich gar nicht nötig, ne? Ja. Aber wer weiß, also das vermag ich letztendlich gar nicht zu beurteilen, ne? Aber wenn man einfach mal eine längere Zeit Who's In gemacht hat, erscheint es einem irgendwie sehr banal und also wir nehmen stärker diese Ablenkung wahr. Denn es war auch so, wir hatten ja den Tag dann Schweigen und schweigendes Essen und es war wunderschön. Und am Sonntag, also Samstagabend nach dem Tantra-Ritual, haben wir dann das Schweigen aufgehoben Und ja, Sonntagmorgen beim Frühstück
ging das große Plappern los.
Hat uns fast der Schlag getroffen. Ne? Ja. Also uns beide jetzt. Ne? Die Teilnehmer fanden es vielleicht auch wirklich toll, dass sie wieder reden durften. Ne? Aber wir beide haben echt gesagt, ja, ich meine, so ist diese Welt, so sind wir. Ne? Und es hat sich doch danach angefühlt, dass wieder sehr viel Ablenkung, sehr viel Affengeist, sehr viel...
Das kostet so viel Energie.
Sehr viel Energie verschwendet wurde. Also okay, es ist jetzt eine Bewertung von mir, ja. Ne? Aber so hat es sich ein Stück weit für mich angefühlt.
Ja.
Und ich habe, ja...
Man muss viel mehr Raum halten.
Wenn genau. Ich habe mich echt gefragt, ob jetzt wirklich die Beziehungen sich wirklich genauso verbessern, tatsächlich durch dieses Tischgespräch, wie durch Who's In. Ich hatte meine Zweifel, aber ja,
unsere Welt ist, also, ich weiß es auch nicht genau. Who's In alleine reicht auch nicht. Ne? Das, das ist natürlich auch künstlich.
Wahrscheinlich auch. Man kann ja nicht total die ganze Zeit Who's In machen.
Nein, natürlich nicht.
Also nach meinem...
Dann zeigst du auch deine Gefühle nicht mehr richtig. Also nee, das ist auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt für Beziehungen, würde ich auf jeden Fall davon abraten, dass ihr das irgendwie zu einer Religion erhebt. Nein, es ist nur ein Werkzeug.
Genau, eine Religion wollen wir natürlich nicht draus machen. Genau. Ist ja völlig klar. Genau.
Nein, sondern es ist auch nicht die beste Art der Kommunikation oder so, sondern es ist ein Werkzeug mit einem ganz bestimmten
Natürlich, Zweck. Und wir haben ja auch an dem Wochenende, also nur um das auch mal so zu relativieren, wir haben am Samstag ja auch die Aum gemacht, Awareness Understanding Meditation von Veresh und... Ja, das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Jedenfalls, da geht es auch knallhart zur Sache. Da sage ich nicht, in mir ist einer, der gerade hasst. Nein, ne, da spreche ich mein Gegenüber an und sage, was heißt, ich spreche ihn an, ich schreie ihn an und sage, ich hasse dich. Ja, unter anderem, genau. Ja. Also jedenfalls, wir hatten auch ein gutes Kontrastprogramm zum Who's In dabei. Ne?
Totales Kontrastprogramm. Und das finde ich, das hat's auch, das war auch wirklich... das hat es auch so ganzheitlich gemacht. Ne? Deswegen, um das nochmal zurückzubringen auf diese Idee von Who's In als Werkzeug für Zwiegespräche, für Beziehungen, es braucht auf jeden Fall mehr. Ne? Es ist auf jeden Fall auch wichtig, natürlich in der Beziehung Räume zu schaffen, wo wir authentisch unsere Gefühle zeigen können.
Genau.
Und ohne sie durch irgendwelche Formalismen eben irgendwie abzuschneiden. Also ich möchte das Who's In nicht in dieser Weise missverstanden sehen. Ich würde eher sagen, es ist eine Chance, wenn die Beziehung schwierig ist und die Gefühle immer frei drehen, dann ist es eine Chance, sich aus diesem Teufelskreis zu befreien. Ja. Weil ich habe das gerade auch gedacht, als du gesagt hast, Strategien. Ne? Strategien, die zerfallen einfach bei Who's In. So, ne? Und gerade Beziehungsdynamiken sind voll von Strategien. Also was wir Vermeidungsstrategien, wie wir jetzt, wir kennen die roten Knöpfe vom anderen ganz genau und das darf ich bloß nicht sagen und dieses nicht und dann rede ich ganz kompliziert irgendwie um heißen Brei, nur um meinen Partner nicht zu triggern und so weiter. Und dadurch, dass du so klare Vorgaben hast im Who's In, wie du deine Sätze formulierst, wie du dich ausdrückst, die so stark abweichen von der Alltagssprache, dadurch zerfallen diese Strategien einfach zu Staub. Und das ist wirklich, wirklich eine Chance, sich nochmal auf eine neue Art zu zeigen, sozusagen, du kannst ja dem Who's In die Schuld geben, dass du jetzt die Wahrheit gesagt hast.
Genau, ja.
Ja, ist eine echte Chance. Also.
Ja, auf jeden Fall. Genau, Stichwort
Beziehungen. Könnte man auch in Eltern-Kind-Beziehungen machen oder so, ne?
Stichwort Beziehungen nochmal. Ich finde ja auch, dass Who's In hat auch den positiven Effekt, dass sich mein innerer Raum so erweitert und dass ich auch wahrnehme, wie unterschiedlich ich bin und dass es da Persönlichkeitsanteile in mir gibt, die einfach, wie soll ich sagen, erstmal so vom normalen Schnitt meiner Persönlichkeit relativ weit abweichen und die aber in diesem großen Gefäß, ja, auf diesem großen Urgrund des Seins wirklich alle da sein können. Und das ist für mich ein Thema, was auch schon so ein bisschen ins Tantra auf jeden Fall insofern reinspielt, als ja, es gibt eben Anteile in uns, die im Alltag eher nicht rauskommen vielleicht, ne, wenn wir so in unserer normalen Arbeitswelt sind. Ne. Und dann gibt es andere Anteile, ne, wie zum Beispiel Wenn ich zum Thema Intimität, Sexualität schaue, ne, dann sage ich ja, genau, in mir ist eine, die will gerade einfach nur wild ficken. Ja, zum Beispiel. Gut. Und da freut er sich gleich. Naja, also ich will sagen, ja, diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile, in Anführungsstrichen, verschiedene Energien in uns, ne? Ich glaube, wir haben oft so eine Vorstellung von uns, dass diese Anteile in uns irgendwie zueinander passen müssten, in Harmonie miteinander sein müssten, dass die sich alle kennen und mögen. Und ich glaube aber, in unserer inneren Welt haben wir so unterschiedliche Persönlichkeitsanteile, die können sich einander eigentlich überhaupt nicht verstehen. Die kommen aus so unterschiedlichen Welten, dass die einfach überhaupt keine Sprache haben, wie die sich verständigen können. Ne? Und dazu zählt für mich zum Beispiel diese Energie, die mehr aus unserem Sex herauskommt. Ja? Und dann gibt es Energien, die sind einfach ganz, vielleicht auch ganz feinsinnig und ganz anders oder ja, ganz schräg. Also wie gesagt, wir sind eben eigentlich ein Verein voller unterschiedlicher Menschen, und sich innerlich zu weiten durch dieses Who is In und diese ganzen schrägen, verrückten, wilden, sonstigen Anteile in uns mal ans Licht zu holen, ja, das führt einfach dazu, dass wir in der tantrischen Begegnung auch mehr Weite für unser Gegenüber empfinden, ne? Dass unsere Begegnungen einfach auch intensiver werden können.
Dass wir auch mal einen Eindruck bekommen von der Vielfalt des Menschen, der da vor uns sitzt. Ja. Und diesen verschiedenen Gesichtern, die dieser Mensch in sich hat. Ich fand das gerade mit dem Ficken ein gutes Beispiel auch, weil es ist ja sogar so, dass wir oft Persönlichkeitsanteile haben, oder gibt es in der Psychologie so Modelle, sage ich mal, wo wir sagen, es gibt verschiedene Persönlichkeitsanteile, die auch verschiedene Rollen, verschiedene Aufgaben haben in unserem inneren Zirkus da. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, das in mir ist einfach der wilde Hengst, der will jetzt einfach ficken. Ne? Und in mir ist auch der Moralapostel, der sagt, nee, das ist erstens kein schönes Wort und zweitens ist das total unachtsam und so. Ne? Und das ist beides wahr. Das Geile, genau, ist, ja. Das Abgefahren ist, dass beides war, und du kannst es im Husin einfach so nebeneinander stellen.
Genau. Das ist eben das Schöne, dass das zu so einem Modell der Persönlichkeit führt, wenn man es mal so sagen will jetzt, ne? Wo ja alle Teile eher mit so einem Und verbunden werden. Ne? Mhm. Und ich bin so und so und so. Und das mindert, glaube ich.
Es diskutiert überhaupt nicht die Frage, ob das jetzt ein Widerspruch ist oder nicht.
Genau, eben. Das ist eine.
Das ist gar nicht wichtig.
Nee, und das gibt meiner Meinung nach sehr viel inneren Frieden. Ja. Weil alles da sein darf und alles kann eigentlich auch gleichzeitig da sein. Und klar, manchmal gibt es Momente, da muss man sich dann halt doch entscheiden, wie handle ich jetzt? Ne? Und ich glaube trotzdem, dass diese Energien alle gesehen werden und alle eben ihren Platz haben dürfen. Das führt zu innerem Frieden.
Und dafür ist es gut, wenn man kurze Sätze macht im Hohesinn. Nur Hauptsätze. Immer wieder, in mir ist einer, der. So, ne? Weil dadurch geht auch diese ganze Blüte auf. Diese ganzen verschiedenen Farben zeigen sich.
Ja.
Ne? Weil du immer wieder, weil du sehr anfängst, sehr essentiell zu sprechen. Du hörst auf, viel zu analysieren. Du hörst auf, viel zu begründen. Du hörst auf, Hintergrundgeschichten zu erzählen. Ne? Sondern du bringst einfach einen Fakt nach dem anderen. Was ist jetzt? Was ist Herz?
Genau. Was ist Herz? Genau, weil auch dieses Begründen und dieses Erklären, das ist eigentlich halt auch nicht wirklich wichtig.
Ne? Nee, und das bringt dich auch raus aus der Meditation.
Ja, absolut. Ne? Das ist halt wieder der Verstand, der aktiv wird. Und genau, dem kann man entgegenwirken, indem ich einfach wirklich das Wesentliche sage.
Ich möchte für ein paar praktische Sachen, glaube ich, noch sagen, für Menschen, die das noch nie gemacht haben, die das jetzt vielleicht nutzen möchten. Wenn ihr das Who is In neu macht, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr mehrere Runden, mindestens drei, besser noch vier Runden macht am Anfang. Also eine Runde sind immer 5 Minuten pro Mensch, ne, also 10 Minuten pro Runde, hin und zurück. Und das eben nicht nur einmal zu machen, sondern mindestens dreimal, besser noch viermal. Und wenn ihr euch in dem Hohes-Innen irgendwann richtig zu Hause fühlt und das schon gut kennt, selbst dann würde ich immer noch empfehlen, macht trotzdem, wenn ihr es macht, dann 2 Runden wenigstens. Weil ihr immer wieder merken wird, in der nächsten Runde ist schon wieder, zeigt sich schon wieder eine ganz andere Welt.
So. Genau.
Bis man wirklich ganz eingetaucht ist in diesen Hohes-Innen-Modus, dass sie wirklich diese Ruhe eintritt und einfach nur noch eine Sache nach der anderen. Es braucht ein bisschen Zeit. Also, und es ist auch, ich finde, Meditation ist halt auch immer ein Training. Es ist auch ein Bewusstheitstraining. Ne? Es geht ja darum, dass du auch deine Sprachgewohnheiten mal oder deine Denkgewohnheiten sich dadurch ändern dürfen. Und wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, dieses Who's In, dann wird diese Fähigkeit zur Metaperspektive, die kommt auch mehr und mehr in deinen Alltag. Du kannst dich auch in schwierigen Situationen dann mal kurz selber fragen, wer ist jetzt in mir?
Du kannst es einfach auch im Alltag in verschiedenen Situationen nutzen, wo du merkst, okay, es überwältigt dich gerade irgendwas, du kriegst gerade irgendwie Stress. Ja, dann
fragst du dich selber, wer ist jetzt in mir?
Ja, wer?
Und selbst wenn du es leise machst, aber das macht diesen Switch. Und das ist aber wichtig, dass du es geübt hast, weil Üben hat was mit Wiederholungen zu tun. Das ist einfach banale Neurophysiologie, Lernpsychologie. Ja? Ne? Also diese Synapsen, je mehr du das wiederholst, desto breiter wird die Datenautobahn, sagt man ja, kennst du vielleicht so. Das heißt, es braucht schon eine bestimmte Routine, bis es auch im Alltag und in deinem Leben wirklich diese Wirkung entfaltet, diese Erweiterung wirklich zum Tragen kommt. Auch. Also es ist wenig sinnvoll, wenn du es jetzt nur einmal die Woche irgendwie nur 10 Minuten machst. Also ist auch besser als nichts, natürlich. Aber genau, so meine Empfehlung. Ja, es gibt auch immer wieder Institute, die diesen kompletten Prozess anbieten, Enlightenment Intensive. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Wir bieten es nur in der Form an, wie wir es jetzt letztes Wochenende gemacht haben, dass wir es integrieren in unseren Meditationsprozess, was auch hochwirksam ist, auf eine andere Art. Aber es könnte natürlich auch interessant sein, mal diesen ganzen Prozess zu machen, mal für ein Wochenende oder manche bieten es auch eine ganze Woche an. Also
10 Tage, 14 Tage.
Gibt's alles.
Da gibt's jede Menge
intensive Retreats. Je nachdem, wie hart du es brauchst. Ne? So. Ist auch ein bisschen eine Typsache. Manche Leute haben Lust, wirklich so tief in den Retreat einzutauchen und sich so richtig zu geben. Und also immer voll nach Gusto. Wir werden auf jeden Fall unterm Podcast zum Download dir einen Track anbieten, 10 Minuten für eine Runde, wo wir einfach euch da durchmoderieren, dass ihr sozusagen dann nicht immer auf die Uhr gucken müsst, sondern schön mit einer Zimbel und wir sagen dann immer, wer jetzt die Frage stellt. Also für Paare, für Shiva und Shakti sagen wir dann an und kannst du dir runterladen und dann stellst du einfach auf Wiederholung, so viele Runden, wie ihr das halt machen wollt.
Ja. Und ihr könnt uns gerne mal eure Erfahrungen mitteilen. Vielleicht habt ihr auch noch Fragen, wie ihr das eine oder andere macht. Also genau.
Erfahrungen mitteilen gerne in den Kommentarzeilen auf der Webseite unter dem Podcast. Kann man kommentieren auf wild-life-tantra.de/p12, also P12 für Podcast Folge 12. Da findet ihr diese Folge und da könnt ihr kommentieren. Genau, und wir freuen uns riesig über Kommentare. Wir freuen uns natürlich auch über E-Mail.
Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr Lust habt, unsere Seminare zu besuchen. Das Meditationswochenende wird es wieder im Januar, Februar wahrscheinlich nächsten Jahres geben. Wahrscheinlich auch wieder im Seegut Blaue Blume.
Genau, der genaue Termin ist noch nicht fest, aber wir haben es fest vor. in diesem Sinne wünschen wir dir, euch viel Freude, viel Erfolg, viel Erleuchtung, viel Licht, viel innere Ruhe, viel aufgeräumtes Gehirn mit eurem Hohes-Innen-Prozess und verabschieden uns hier mit einem Namaste.